Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit einem Mann, der beruflich gesehen sehr breit aufgestellt ist, der Filme macht, der Fernsehen macht, der Synchronarbeiten macht, Hörspiele, Hörbücher. Guten Morgen und herzlich willkommen, Martin Umbach.
Guten Morgen, schön, dass ich hier sein darf.
Wie ist es mal wieder in Stuttgart zu sein?
Ja, vielschichtig sozusagen. Also insgesamt ist das Schwabenland so etwas wie meine Heimat. Aber wirklich nur so etwas. Also ich bin im Alter von 6 Jahren nach Nürtingen am Neckar, hat es mich verschlagen. Aha. Und habe also meine gesamte Schulzeit im Schwäbischen verbracht, inklusive meiner Schauspielausbildung.
Und die Sie dann, in Ruyth in Stuttgart
in oder Ruyth bei Stuttgart auf der Filder, genau. Ganz genau, in einer kleinen privaten Schauspielschule. Und auch danach war es noch Baden-Württemberg. Mein erstes Engagement war in Tübingen am Zimmertheater. Also ich habe die prägenden Jahre meiner Kindheit und Jugend im Schwabenland verbracht und Stuttgart eben, wie gesagt, während der Schauspielausbildung.
Also ein wunderbares Dreigestirn, Nürtingen, Tübingen und Stuttgart. Und Stuttgart, sollte man dazu sagen, das war, als Sie dort waren, die Hochzeit von Peymann,
so
diese wunderbaren Schauspieler, diese wunderbaren Inszenierungen.
Ja.
Fällt Ihnen da spontan ein Schauspieler oder eine Inszenierung
also
ein, die großartig war?
Ja, es fällt mir das, was mich irgendwie am meisten elektrisiert hat, weil ich als kleines Provinzei, was ich damals war, mir also nichts dergleichen hatte vorstellen können, war die legendäre Faust-Inszenierung von Klaus Peymann.
Eins und zwei.
Eins und zwei. Und mit eben, ja,
dem Martin Lüttke.
Martin Lüttke, Kirsten Dehne, Branko Samarowski als Mephisto.
Mit dem haben Sie, glaube ich, vor einem Jahr nochmal gedreht.
Ja, vor etwas über einem Jahr.
Wie ist der so?
Das ist ein großartiger Kollege. Also ich muss sagen, da ich ihn damals als ganz junger Mensch auf der Bühne so unglaublich bewundert hatte, war ich, bevor wir dann jetzt dort bei dem Dreh für diesen Fernsehfilm zusammenkamen, richtig aufgeregt. Einfach, ja, ich habe ihn so bewundert und gedacht, wie wird das wohl, dieser tolle Schauspieler, was wird das für einer sein? Und habe festgestellt, das ist ein ganz großartiger Mensch, sehr humorvoll, sehr bescheiden, unglaublich präzise, unglaublich bereit, auch Risiken einzugehen beim Spielen.
Hat eine gigantische Theaterkarriere gemacht, nicht nur dann in Stuttgart, sondern später auch in Wien. Lebt, glaube ich, auch in Wien.
Bitte?
Lebt, glaube ich, auch
in Wien. Lebt in Wien, ganz genau, ja. Und also man wird dann ja zum Drehen morgens abgeholt, irgendwie von einem VW-Bus, und dann saßen wir da schon zusammen, und die Unterhaltung mit ihm waren also köstlich und sehr ehrlich und also ein toller Mensch.
Und Sie selbst leben dann nicht in Wien, logischerweise, sondern in München, aber auch schon seit vielen Jahren.
Ja.
Und gerne?
Sehr gerne. Es gab eine Zeit so vor etwas über 10 Jahren, da hatte ich mehrere ganz konkrete Ansätze, dem großen Trend zu folgen und nach Berlin zu ziehen. Und habe mir also Wohnungen angeschaut und alles Mögliche. Und aus irgendwelchen Gründen hat es immer in der letzten Sekunde nicht geklappt. Also ich war richtig entschlossen, nach Berlin zu ziehen. Und irgendwie hat es mit den Wohnungen irgendwie nicht geklappt. Und dann irgendwann habe ich gesagt, nee, dann...
Vielleicht war es die richtige Entscheidung.
Wie manchmal in meinem Leben habe ich das Gefühl, die äußeren Umstände sozusagen haben eigentlich dann doch zum Richtigen geführt. Ich bin jetzt sehr froh, dass ich in München lebe und nicht in der Boomtown Berlin. Und fühle mich sehr wohl dort, wo ich bin.
Warum Sie Schauspieler geworden sind und wie es ist, dann auch das ganze Leben freiberuflich als Schauspieler und Synchronsprecher zu arbeiten, darüber reden wir gleich.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit dem Schauspieler und Synchronsprecher Martin Umbach, der, wenn ich es richtig sehe, sein ganzes berufliches Leben oder fast das ganze berufliche Leben freiberuflich unterwegs war.
Jawohl.
Kluge, richtige Entscheidung?
In meinem persönlichen Fall einfach ja. Nachdem ich die ersten 3 Jahre meines Berufslebens am Tübinger Zimmertheater in einem festen Engagement war, habe ich mich dann entschlossen, freiberuflich zu arbeiten. Und der Grund ist gewesen, dass diese Zeit am Tübinger Zimmertheater, das war unser Theater. Das war ein kleines Theater mit insgesamt damals, glaube ich, 13, 14 Leuten, die überhaupt dort gearbeitet haben, inklusive Technik und allem. Und wir haben, wie das in den 70er Jahren auch an anderen Theatern versucht wurde, damals sehr erfolgreich ein Mitbestimmungstheater gemacht, sodass alle Beteiligten das Gefühl hatten, das ist unser Theater. Und der Spielplan wurde gemeinsam gestaltet und so weiter.
Und sowas gibt es an größeren Häusern in der Form
vermutlich nicht. Ist ganz unmöglich an größeren Häusern.
Da hätten Sie sich anpassen müssen?
Und ich hätte mich anpassen müssen. Es herrscht eine Art Leibeigenschaft, wenn man an einer der städtischen oder staatlichen Bühnen ist. Und das konnte ich mir, ich bin verdorben sozusagen für dieses Abhängigkeitssystem. Habe mich deshalb entschieden.
Hat die ganze Geschichte es für Sie insofern einfacher gemacht, als Sie zweigleisig gefahren sind, als Schauspieler zum einen auf dem Markt waren und gebucht werden konnten und dann eben auch als Synchronsprecher sehr gefragt waren?
Sehr rasch hat das zum Glück, muss ich sagen, eingesetzt, dass ich eben dieses zweite Standbein bekam, vor Mikrofone zu arbeiten. Das bezog sich nicht nur auf Synchron, sondern von Anfang an, bereits in der Tübinger Zeit, auch auf Hörfunk.
Hörspiele.
Hörspiele damals in Tübingen, dann in München beim Bayerischen Rundfunk. Unendlich viele Literatursendungen, Features und so weiter. Und aber eben sehr rasch auch schon Synchron. Das hat einfach das Überleben.
Okay.
Ermöglicht.
Und Überleben auch. Heißt ja auch, da gibt es eine Familie, Sie haben drei Kinder so und irgendwie muss die Kohle ja reinkommen.
Ja, so ist es. Und also mein Entschluss, meine damals noch kleine Familie nach München zu transportieren und dorthin zu, war sehr, sehr kühn. Weil ich hatte ein, zwei Fernsehsachen gemacht und habe gedacht, oh, super, jetzt bin ich Fernsehschauspieler, da verdient man toll. Und es stellte sich als deutlich schwieriger heraus, als ich gedacht hatte. Aber ich hatte eben das Glück, sehr rasch sowohl im Rundfunk als auch im Synchronbereich dann Arbeit zu bekommen.
Das heißt, diese Existenzängste, die auch große Kollegen bis heute haben, wenn das Telefon halt über einen langen Zeitraum gar nicht mehr klingelt, hatten Sie in der Form nie?
Naja, also eine Sicherheit hatte ich natürlich auch nicht. Klar gab es auch da Zeiten, wo es dann weniger war. Aber es hat sich dann im Laufe der Jahre herausgestellt, naja, eine gewisse Kontinuität ist eben einfach gegeben. Ein großes Privileg, wie ich erst recht spät bemerkt habe.
Wenn Sie es aufteilen müssten, beruflich gesehen, 100% ist alles. Wie viel Prozent Schauspielerei, wie viel Prozent Synchronarbeit?
Das wechselt stark von Jahr zu Jahr. Es gibt Jahre, wo ich deutlich mehr zu drehen habe. Mhm. Und dann wiederum Jahre, wo das nicht so gut läuft oder gar nicht läuft. Das hatte ich auch schon. Also insofern, vom zeitlichen Volumen her würde ich es über die ganze Zeit, Berufszeit hinweg, würde ich sagen, vielleicht 70% sprechen.
Aha, doch.
Und 30% drehen.
Also zwei Drittel, ein Drittel.
Sowas in der Art.
Plus minus.
Ja.
Einen Namen habe ich vorhin genannt, den können wir auch wieder abhaken. George Clooney.
Jawohl.
Haben Sie synchronisiert?
Jawohl.
Bis vor 10 Jahren.
Ja, genau.
Gibt es irgendeinen besonderen Grund, warum dann nicht mehr? Oder?
Dazu muss man eigentlich doch sagen, wie es überhaupt dazu kam. Es gab natürlich eine Feststimme von George Clooney, schon bevor ich das wurde. Emergency Room fing ja seine Karriere an. Und da gab es einen Berliner Kollegen, der ihn synchronisiert hat. Und der hat auch dann den Sprung ins Kino sozusagen mit ihm gemacht. Und dann hat aber Steven Soderbergh, der Regisseur von Ocean's 11, entschieden, oder gesagt, ich will selber entscheiden, wie meine Leute im Ausland klingen.
Aha.
Und hat sich deshalb aus den Ländern, wo synchronisiert wird, Deutschland, Frankreich, Spanien, weiß ich was, Castings sozusagen schicken lassen und für Deutschland fiel seine Wahl, und ich war eben eingeladen dazu, und für Deutschland fiel seine Wahl auf mich.
Und dann haben Sie es auch gemacht?
Und dann habe ich es gemacht dann nach einigen Jahren ging es eben wieder zurück an den Kollegen, der ihn ursprünglich synchronisiert hatte. Und so ist es jetzt.
So ist es halt.
Ja, genau.
Russell Crowe synchronisieren Sie bis heute?
Bis heute.
Ist der einfach oder schwer zu synchronisieren?
Russell Crowe ist ein großartiger Schauspieler, wie ich finde. Ich wie man da sagt, ich liege da, glaube ich, ganz gut drauf einfach. Ja. Nicht nur von der Stimmtönung her, sondern auch der hat ja eine große Ruhe in dem, wie er spielt. Und so irgendwie passen wir ganz gut zusammen.
Das heißt, wenn man jemanden ein paar Mal hintereinander synchronisiert hat, dann hat man auch so eine innere Nähe zu einer Figur, was einem dann für spätere Arbeiten das auch erleichtert.
Unbedingt. Es geht dabei zum Teil ja um ganz, ganz kleine, feine Nuancen. Wo setzt jemand eine Pause? Wann wird er lauter? Wann wird er leiser? Und das sind Dinge, die man dann nach und nach von so einem Schauspieler dann irgendwie mitbekommt und die dann wie zu dem eigenen Instrumentarium werden.
Was ist mit Jeff Goldblum? Ist der schwierig zu synchronisieren?
Der ist insofern etwas schwierig, als er eine eigentümliche Theatralität in seinem Spiel hat. Eigentlich ein Entertainer fast mehr ist als ein Schauspieler. Aber mir macht das enormen Spaß. Okay. Gerade weil er so etwas manieriert ist und so. Irgendwie ist das eine Seite, die man sonst dazu kommt man sonst wenig. Und bei ihm ist es eben so.
Ihr Synchronsprecher-Kollege Christian Brückner hat mal erzählt, hier in dieser Sendung, dass es ihm ab und zu passiert, wenn er mit dem Taxi fährt, er hinten drin sitzt und sagt, wo er hin will, dass der Taxifahrer sich umdreht und in seinem Gesicht steht, hinter mir sitzt Robert De Niro. Kennen Sie sowas?
Nein.
Nicht?
Das liegt da, also ein, zweimal ist mir etwas Ähnliches schon passiert. Aber das liegt daran, dass der von mir hochgeschätzte Kollege Brückner eine so enorm charakteristische Stimme hat.
Ja.
Im Gegensatz zu mir. Der Wiedererkennungswert von Christian Brückners Stimme
ist der höher
ist als einfach Ihre? Wesentlich höher als meiner. Und insofern passiert mir das so eigentlich nicht.
Gleichwohl oder vielleicht sogar gerade deshalb sind Sie sehr, sehr gut im Geschäft. Sie synchronisieren ganz viele große Hollywood-Schauspieler. Was macht aus Ihrer Sicht und mit Ihrer Erfahrung einen wirklich guten Synchronsprecher aus?
Mein persönlicher Ansatz ist, ich diene den Absichten des Kollegen, der das ursprünglich gespielt hat, also Russell Crowe oder wie auch immer. Es ist ein ganz eigentümliches Gewerbe, dieses Synchronisieren. Ich trete zurück hinter das, was der Schauspieler gespielt hat. Es ist also eine Herausforderung auch eigentlich an mein eigenes schauspielerisches Ego, nämlich das wirklich in den Hintergrund treten zu lassen und dem zu dienen. Also ich habe mal so eine Formel gefunden. Synchronisieren ist eine Übung in Demut.
Okay.
Es ist ja jede künstlerische Entscheidung bereits gefallen. Die kleinste Pause, die der macht, die Betonung oder so, das muss ich alles versuchen nachzuvollziehen, eins zu eins.
Wenn ich das sagen darf, ist eine sehr, ein autistisches übertrieben, aber doch eine sehr einsame.
Ja.
Sie sind allein in dieser Kabine, haben den Schirm, sehen den Kollegen spielen. Hören tun Sie ihn auch?
Ja, natürlich. Okay. Der Vorgang ist so, man hört und sieht einen kleinen Ausschnitt und versucht also aufzunehmen, die Temperatur, die Gefühlslage und so weiter. Und dann das in die deutsche Sprache mit der eigenen Stimme zu übersetzen.
Tja, welche Fehler kann man machen?
Ich finde, einer der Fehler, die man machen kann, ist eben, sich selber drüber zu setzen. Ja.
Überzuinterpretieren?
Überzuinterpretieren. Und es ist ein hochspezialisiertes Ding. Insofern, als man eben technisch wahnsinnig präzise sein muss. Es muss ja für den Zuschauer nachher der Eindruck entstehen, aus diesem Mund kommen diese Worte heraus.
Okay. Ja. Haben Sie einen derer, die Sie synchronisiert haben, schon mal persönlich getroffen?
Ja, einen französischen Kollegen, Jean-Hugues Anglade. Das war sehr, sehr erfreulich. Wir sind also auf einer Premiere einer der Filme, die ich synchronisierte, von ihm zusammengetroffen. Und er hat gesagt, Mensch, also das war eine deutschsprachige Aufführung dann. Ja. Mensch, das ist ja so toll, wie du das machst. Wir müssen irgendwie regeln, dass du mich immer synchronisierst.
Ja. Sie sind, wir haben es vorhin schon mal gesagt, beruflich breit aufgestellt. Mhm. Synchronarbeit haben wir drüber geredet. Mhm. Ansonsten die Schauspielerei, Film und Fernsehen. Letzter Kinofilm war, glaube ich, Out of Control.
Ja.
Ein deutsch-chinesischer Action-Thriller.
Ja.
Sehr ungewöhnlich.
Sehr ungewöhnlich.
Wen haben Sie da gespielt?
Einen Chef, Ermittler, einen Polizisten, Chef einer großen Einheit, die eine Art Terroranschlag verhindert.
Okay.
Ja.
Ansonsten nach wie vor auch Hörspiele.
Ja.
Wobei das ein Genre ist, das ja nun ein bisschen so in die Nische gedrückt worden ist im Laufe der Jahre und Jahrzehnte.
Ja, Hörspiele sowohl als auch andere Hörfunkformate wie literarische oder philosophische oder sonstige Features. Alles das ist leider weniger geworden und ich glaube nicht nur für mich persönlich, sondern insgesamt.
Sie haben auch relativ viele Dokumentationen als Sprecher begleitet.
Ja.
Historische Dokumentationen?
Historische Dokumentationen, Naturfilme. Da gibt es wirklich ganz wunderbare, ganz, ganz wunderbare, eindrucksvolle Dinge.
Inwieweit muss man sich, wenn ich fragen darf, da einarbeiten oder reicht es, wenn man einfach seinen Text kriegt?
Im Prinzip reicht es zunächst mal, wenn man seinen Text bekommt, aber insgesamt ist es bei dem, was man also den Kommentar oder Erzähler bei solchen Dokumentationen nennt, kommt es schon sehr darauf an, die Atmosphäre, um die es geht, irgendwie aufzugreifen und auch mitzugestalten. Die Sprache ist immer das letzte Element, was zu so einem Dokumentarfilm dazukommt. Ja. Also die Musik ist bereits vorhanden und, es ist fertig geschnitten und so weiter. Und
Haben Sie, wenn ich fragen darf, Einfluss eigentlich auf den Text? Weil Sie vorhin gesagt haben, Tierfilme, da ist mir aufgefallen, es gibt manche Tierfilme, die unfassbar schlecht getextet sind.
Ja, ich habe das große Glück gehabt, da bisher mit Leuten zu arbeiten, die gut schreiben. Trotzdem gibt es immer wieder Situationen, wo ich sage, Moment mal, könnte man das nicht etwas umformulieren? Ich glaube, es wäre verständlicher so. Also ich nehme durchaus immer wieder, beim Synchron übrigens auch, Einfluss auf den Text, der gesprochen wird.
Wie ist es bei Hörbüchern? Da gibt es gar keinen Einfluss, logischerweise, weil man einfach einen Text, der vorgegeben ist, einen literarischen Text spricht.
Ja, ich muss bekennen, dass ich da auch manchmal Hörbücher gemacht habe, die jetzt literarisch nicht so hochwertig waren.
Zum Beispiel?
Das will ich jetzt lieber nicht sagen. Naja, keine Ahnung, es gibt so eine Krimireihe.
Okay.
Ja. Und da ist es dann durchaus manchmal so, dass quasi ein Nachlektorat meinerseits stattfindet, wo ich sage, also das kann man so nun wirklich nicht sagen, das ist einfach schlecht, das muss jetzt umformuliert werden oder diesen Satz streiche ich einfach raus, weil das wurde ja eh schon gesagt oder so. Also solche.
Das sind die Brot- und Butterproduktionen, weil man ja auch die Miete bezahlen muss?
So ist es.
Ja. Ansonsten auffällig im deutschen Fernsehen, dass es unfassbar viele Krimi-Produktionen gibt.
Jawohl.
Die berühmten Tatort-Produktionen im ersten in der ARD. Mhm. Ihr letzter war, glaube ich, einer mit Til Schweiger, kann das sein?
Ja.
2014.
Ganz genau. Genau, einer aus dieser Chiller-Reihe.
Serie.
Mhm. Ein relativ kleiner Auftritt. Und von Christian Alwart, der das Konzept überhaupt irgendwie ins Leben gerufen hat, diese Chiller-Figur und also diesen stark actiongeprägten
War das Tatort. Ihre einzige Zusammenarbeit mit Til Schweiger?
Ja.
Okay, wie war's? Oder hatten Sie so viel gar nicht
miteinander zu tun? Kontakt mit ihm. Ich habe das gar nicht so richtig mitgekriegt, wie er. Also ich habe ihn nicht in dem Sinn in Aktion erlebt oder so.
Es gab mal auch einen SWR-Tatort. Mhm. Das war noch die Bienzle-Zeit mit Fritz Werner Steck.
Ja.
Haben Sie auch mitgespielt?
Ja. Das ist ja nun schon eine ganze Weile her.
Mitte der Nullerjahre.
Mitte der Nullerjahre. Also das war im Prinzip eine ganz gute Arbeit. Ich muss bekennen, dass ich das Format, also dieses Bienzle-Format, ein wenig angestaubt fand. Aber es ist insgesamt so diese unglaubliche Krimi-Schwemme. Also diese, ich weiß nicht wie viel, 15 oder 20 verschiedene Krimi-Formate, die es im deutschen Fernsehen gibt. Ich kann es mir nicht recht erklären, wie es dazu kommt, dass das deutsche Fernsehen oder das deutsche Publikum das so gutiert.
Na gut, die Quote wird ja gemessen und wenn die Quote entsprechend ist, dann wiederholt man es halt.
So ist das. Und es ist natürlich eine große Schwierigkeit für die Autoren, immer irgendwie neue interessante Fälle dafür zu finden.
Aber also, es ist vielleicht auch Ausdruck einer gewissen Einfallslosigkeit.
So würde ich das eigentlich auch sehen.
Ja. Andere Produktionen, da läuft man vielleicht, also literarische Produktionen, läuft man dann ein höheres Risiko, aber unter Umständen lohnt sich's ja dann doch.
Also eine der letzten diesbezüglichen Erfahrungen, die ich gemacht habe, das war eine Produktion unter Beteiligung des SWR übrigens, der Abschlussfilm eines Hochschulstudenten aus Ludwigsburg, Schneeblind heißt dieser Film. Das war eine grandios gute Erfahrung. Das war ganz, ganz toll. Ein fantastisches Drehbuch, ganz tolle Regie. Leider ein wenig untergegangen. Er wurde dann zunächst mal ein bisschen im Kino gezeigt, lief dann auch im SWR-Fernsehen. Aber das wird dann halt zu spät, nach schlafender Zeit, versendet, wie man so sagt.
Also ein Beispiel letztlich dann dafür, dass die Kapazitäten, die Möglichkeiten, die Fähigkeiten durchaus da sind.
Es gibt ein irrsinniges Potenzial in Deutschland von hochbegabten Autoren, Regisseuren, Schauspielern, Kameraleuten, alles. Wir haben wirklich alles, was es braucht, um tolle Produktionen zu machen.
Also wir müssen nicht immer nur dasselbe machen und wir müssen eigentlich immer nach Amerika gucken.
Auch das nicht.
Die berühmten Serien aus Amerika.
Die berühmten Serien aus Amerika, wobei ich bekennen muss, ich bin ein riesen Serien-Fan. Ich bin also ein Binge-Watcher vor dem Herrn und bin schon sehr fasziniert, was für neue Erzählformen da entstehen. Natürlich unter anderen wirtschaftlichen Voraussetzungen als bei uns. Aber ich habe schon auch das Gefühl, dass diese Welle von deutschen Fernsehmachern durchaus wahrgenommen wird.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit dem Schauspieler Martin Umbach, der erstens in München lebt und zweitens mal einen gewissen Mohammed für ein knappes halbes Jahr aufgenommen hat. Mohammed, Martin Umbach war ein junger Mann aus Syrien, der vor Assad geflohen ist.
Richtig.
Und wie und warum bei Ihnen in der Wohnung gelandet ist?
Ich bin per Zufall auf eine Website gestoßen, Refugees Welcome nannte die sich, die waren junge Berliner Leute, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Flüchtlinge in WGs zu vermitteln. Mhm. Und ich habe mich bei denen gemeldet, ich hatte ein freies Zimmer und ich war keine WG, sondern ein einzeln lebender älterer Herr, habe mich bei denen gemeldet und habe gesagt, ich möchte gerne jemanden bei mir aufnehmen. Okay. Könnt ihr da was tun? Es dauert ein bisschen, ging ein bisschen und her. Und schließlich stand tatsächlich eines. Also in Berlin machen die das so, dass sie die Leute dann erstmal zusammenführen, dass sie sich kennenlernen, beschnuppern können und so weiter. Bei mir lief das irgendwie anders. Es stand plötzlich Mohammed mit Sack und Pack vor meiner Tür.
Ein junger Mann, Ende 20.
So ist es.
IT-Experte.
So ist es.
Mit dem Bruder geflohen aus Syrien.
Jawohl.
Über die Türkei.
Über die Türkei, zu Fuß durch den Balkan, in Serbien festgehalten. Und also die ganze Horrorgeschichte.
Der hat geklingelt, Sie haben ihn gesehen und wussten, Sie konnten mit ihm?
So kann man es sagen. Er wurde begleitet von einer deutschen Helferin, die den Kontakt zustande gebracht hatte. Und ich habe gesagt, ja, also ich meine, sowieso, wenn man sich eine halbe Stunde kennenlernt, kann ich dann besser entscheiden? Nein, ich lasse mich jetzt einfach drauf ein und dann sehen wir mal, Und es ging ganz wunderbar.
Es hat sich gelohnt?
Es hat sich sehr gelohnt. Sowohl für ihn als auch für mich. Die Herausforderung für mich war eigentlich hauptsächlich zu sagen, ich weiß ja nicht, wer das ist. Er kommt aus völlig anderen kulturellen Zusammenhängen. Aber ich werde mein Leben nicht ändern für ihn. Natürlich trinke ich Alkohol, natürlich esse ich auch mal Schweinefleisch oder so weiter und bereite das auch in meiner Küche zu. Und wenn er damit nicht klarkommen soll, habe ich mir vorher gesagt, wenn er damit nicht klarkommt, sein Problem.
Wie hat er reagiert? Wie ist er
vollkommen
damit klargekommen?
Vollkommen offen, die Toleranz, die man sich wünscht.
Was ist aus ihm geworden?
Der hat einen wunderbaren Weg gemacht. Er hatte, bevor er nach Deutschland kam, hatte er einige Zeit in der Türkei gelebt gehabt, hat dort eine junge Frau kennengelernt, die lustigerweise aus einer Heimatstadt im Osten Syriens gekommen war. Die kannten, haben sich aber erst in der Türkei kennengelernt, haben dort geheiratet und nach einiger Zeit konnte er sie nachholen. Fatima ist jetzt ebenfalls in Deutschland und sie haben einen kleinen Sohn mittlerweile, der in Deutschland geboren ist, Omar, ein entzückendes Bängelchen. Er hat eine Arbeitsstelle als IT-Spezialist in München und
Das heißt, der kann hier bleiben, das ist auch gesichert, die Familie.
Ja, genau.
Und beide oder alle zusammen haben eine gute Perspektive.
Absolut, genauso sein jüngerer Bruder, mit dem zusammen er geflohen war. Der fängt jetzt seine Ausbildung beim Kreisverwaltungsreferat in München an und hat in den vergangenen Jahren, das ist ja schon eine Weile her, hat er auch als Redakteur oder schon Reporter für den Bayerischen Rundfunk einiges gemacht und so. Also ganz tolle Leute.
Sie haben vorhin von Mohammed erzählt, dem jungen Syrer, den Sie für ein paar Monate aufgenommen haben. Dafür haben Sie sicher auf der einen Seite viel Beifall bekommen für dieses zivilgesellschaftliche Engagement. Haben Sie umgekehrt auch Hassmails gekriegt?
Nein, das habe ich interessanterweise nicht. Obwohl es ja nun wahrlich eine große Fraktion von Menschen gibt, die so Leute wie mich dann als Bahnhofsklatscher und Teddybärenwerfer und Gutmenschen diskreditieren wollen. Aber mich persönlich hat das interessanterweise nicht getroffen, bisher.
Ja, Sie machen bei einer Netzinitiative, die sich mit Leuten, die voller Wut und voller Hass schreiben, auseinandersetzen. Ja. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
Also ich persönlich hab eine gewisse Mühe damit. Das geht natürlich anderen, die da dabei sind, sicherlich ähnlich. Wenn man sich in die Kommentarspalten der von Fokus oder Welt oder wie auch immer da so zu entsprechenden Meldungen reinliest, dann sieht man einen solchen unfassbaren Schwall von Hass, Wut, von Beleidigungen von gröbsten bis hin zu Drohungen und so weiter. Und diese Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, dagegen vorzugehen, Sachlichkeit einziehen zu lassen. Das ist zum Teil kaum erträglich.
Hannes Ley ist derjenige, der von Hamburg aus diese Initiative gestartet hat, den wir auch demnächst in der Sendung haben werden. Haben Sie das Gefühl, wenn man sich mit diesen Leuten auseinandersetzt, das bringt zumindest partiell was?
Ich glaube nicht, dass die Menschen, die solche Hass-Statements abgeben, dass man die irgendwie tatsächlich erreicht. Das Ziel von dieser Initiative, oder eines der Ziele der Initiative von Hannes Ley und Ich bin hier, so heißt das Ding, verfolgt ist, den anderen Mitlesenden zu zeigen, es ist keineswegs so, wie es den Anschein hat, dass irgendwie drei Viertel des deutschen Volkes dieser Meinung ist, sondern dass es durchaus eine ganz große Gruppe von besonnenen Leuten gibt, die eben aktiv auch eingreifen in diese Diskussionen.
Ansonsten leben wir in spannenden Zeiten, in der Tat, wir auch politisch gerade sehen, die Klimageschichte, das Klima als Thema Nummer eins, der Niedergang der SPD, was bekümmert Sie aktuell am meisten und was macht Ihnen am meisten Hoffnung?
Also bekümmern tut mich eindeutig die Klimasituation. Zugleich ist das auch der Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass durch das Auftreten der Friday for Future Bewegung da wirklich etwas in Bewegung kommt. Der Vorwurf, der da immer gemacht wird, diese Kinder, die wissen ja gar nichts und außerdem haben sie keine Lösungen und so weiter. Das ist alles in meinen Augen totaler Blödsinn. Darum geht's gar nicht, dass die Lösungen vorschlagen oder präsentieren, sondern dass sie uns alle miteinander und natürlich insbesondere die Leute, die an den Schaltstellen der Macht sitzen, aufwecken und irgendwie zeigen, wie es geht, ganz konkret um unser Überleben und um das Überleben unserer Kinder.
Das beantwortet im Prinzip auch schon den zweiten Teil meiner Frage, was Ihnen Hoffnung macht. Ja, das ist genau. Die Jugend.
So ist die Jugend. Ich nehme dann auch angeregt dadurch auch an solchen Demonstrationen teil.
Okay. Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Sehr, sehr gerne.
Ihnen alles Gute. Das war's in Leute heute Vormittag mit Martin Umbach.
Eins gehört.